Adipodcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Güter, Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarek Abunay.
Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcasts. Ist die zweite Folge in der Zeitrechnung nach Faris. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin chirurgischer Leiter des Adipositas-Zentrums Zürich und sitze hier heute zusammen mit meinem Freund und Kollegen Andreas Thalheimer. Hallo Andreas.
Ja, hallo Marco. Wir sitzen hier bei einem der letzten sonnigen Tagen im Spätherbst auf der Terrasse hier im Spital in Männedorf und genießen nochmal den Blick auf den See.
Tolles Umfeld für ein wichtiges Gespräch und ich bin froh, heute in unserer Mitte auch unseren Gast Tarek Abunay begrüßen zu dürfen. Hallo Tarek.
Hallo ihr zwei. Also dieser Blick, der ist ja unbezahlbar, ne? Also der Blick auf den See ist ja, und ihr habt den jeden Tag, ne?
Also fast jeden Tag. Wir haben das große Glück, aus den Pausenräumen unseres Operationstraktes gelegentlich mal einen Blick auf den See werfen zu können. Und das ist natürlich ein gewisser Luxus. Aber darüber wollen wir heute ja gar nicht sprechen, auch wenn Andreas und ich darüber stundenlang referieren können, wenn das gewünscht wird.
Ich glaube, es wird nicht gewünscht. Bleiben wir beim Thema.
Ja, vielleicht bilde ich mir das auch immer nur ein, dass die Leute da gerne zuhören. Heute geht es um einen anderen Aspekt. Heute geht es um die Ernährung nach bariatrischer Chirurgie. Wichtiges Thema, oder?
Ja, das ist in der Tat ein echt wichtiges Thema und vor allem ein Thema mit ganz, ganz vielen Fragezeichen. Das liegt sicherlich auch daran, dass es so gar keine klar definierten Standards gibt. Jeder macht das ein bisschen anders. Viele Zentren machen unterschiedliche Ernährungsaufbaupläne nach den durchgeführten Operationen. Und das, was am Ende übrig bleibt, ist eine große Verwirrung. Wir versuchen heute ein bisschen Klarheit in dieses unklare Feld zu bringen.
Also ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine Operation, die ist ja jetzt 25 Jahre her. Und am zweiten Tag bin ich runter in die Kantine und habe mir eine Bockwurst bestellt. War keine gute Idee.
Ja, wäre jetzt auch nicht deckungsgleich mit den Empfehlungen, die wir unseren Patienten heute mit auf den Weg geben. Aber das ist ja auch noch ein bisschen her, deine Operation. Und damals bist du ja auch als einer der ersten Patienten in Deutschland operiert worden.
Ja, mit meinem Bruder zusammen, ne? Also wir waren einer der ersten. Aber da gab es noch zum Thema Ernährung, ich habe überhaupt gar keine Informationen bekommen. Und am zweiten Tag, wie gesagt, ich bin in die Kantine und habe gesagt, ach, jetzt könnte ich mal eine Bockwurst probieren. Ich habe es wirklich nicht mehr bis zum Zimmer geschafft.
Warum? Was ist passiert?
Ja, mir wurde kotzübel, ne?
Und musstest du dich übergeben, ja? Musste das wieder raus, sofort?
Ja, sofort.
Weil das stecken geblieben ist, oder?
Ja, ich an das Gefühl kann ich mich, es war schmerzhaft, also daran kann ich mich noch erinnern. Es war schmerzhaft und ich habe das irgendwie in Verbindung gebracht mit nicht gut gekaut und aber es war, ich musste mich übergeben. Das war mir sehr unangenehm, weil es halt alle konnten dabei zugucken. Und es war sehr schmerzhaft.
Jetzt gibt es ja doch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Operationsmethoden. Darüber werden wir noch in einer der nächsten Folgen sprechen. Die geneigten Zuhörer wissen ja meistens schon mal zumindest, dass es sowas wie einen Magenbypass oder auch eine Magenverkleinerung gibt. Das sind zumal die beiden häufigst durchgeführten Operationen. Gibt es denn da eigentlich einen großen Unterschied zwischen der Magenverkleinerung und Magenbypass, was das Essverhalten hinterher angeht? Wie sind denn deine Erfahrungen, Marco?
Also das, was die Patienten meistens schildern, ist ähnlich, muss man sagen. Also die Anforderungen, vor allen Dingen was die Konsistenz der Nahrung betrifft, frisch nach der Operation ist ja ähnlich. In unserem Zentrum ist ja der Kostaufbau unmittelbar nach der Operation auch für beide Operationen identisch und gleich. Wobei ich schon die Beobachtung gemacht habe, dass es generell Bypass-Patienten leichter fällt, sich an die neuen Anforderungen der Ernährung nach der Operation zu gewöhnen und sich damit zu arrangieren, als das bei Patienten nach einer Schlauchmagenoperation ist. Also wir erleben oft, das weißt du ja auch bei uns in der Sprechstunde, wenn wir die Patienten zur postoperativen Kontrolle nach einer Magenbypass-Operation zum Beispiel nach 3 Monaten sehen, dann ist das schon außergewöhnlich, wenn Patienten dann beschreiben, dass sie immer noch große Probleme mit dem Essen haben, dass häufig was stecken bleibt, dass sie es wieder hochwürgen müssen. Nach einer Magenbypass-Operation ist das nach 4 Wochen eigentlich in der Regel organisiert. Da kommen die Patienten mit gut zurecht. Bei einer Schlauchmagenoperation sieht das häufig anders aus. Das kann dann auch mal mehrere Monate dauern.
Aber jetzt lass uns mal konkret werden. Viele Patienten haben ja, so habe ich den Eindruck zumindest, Angst vor der direkten Phase nach der Operation. Angst davor, gar nichts mehr essen zu können. Angst davor, ständig sich übergeben zu müssen. Angst, viele Sachen, die sie vorher gerne gegessen haben, nicht mehr vertragen zu können. Bei uns, wie sieht das bei uns aus? Wir operieren die Patienten mit den üblichen und gängigen Operationsmethoden. Und am Tag der Operation dürfen sie bereits trinken, korrekt?
Das ist richtig. Also um diese Angst nochmal kurz aufzugreifen, ist richtig. Viele Patienten haben in der Tat das Gefühl, dass wir in unserem Zentrum mehr oder weniger Esskrüppel kreieren und dass das auch ein wichtiger Wirkmechanismus dieser Operationen ist, dass wir die Patienten mechanisch daran hindern, Nahrung zu sich zu nehmen, um zu verhindern, dass sie zu viele Kalorien konsumieren und darüber dann den Gewichtsverlust zu initiieren beziehungsweise die Gewichtskontrolle zu erreichen. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Wir machen alles andere, als Esskrüppel zu kreieren. Wenn ein Patient nach einer Magen-Bypass-Operation oder nach einer Schlauchmagen-Operation regelmäßig erbrechen muss, dann stimmt was mit der Operation nicht. Dann ist das nicht eine normale Wirkungsweise dieser Operation, sondern da stimmt was nicht.
Aber darf ich noch mal ganz kurz das Rad ein bisschen zurückdrehen und auf die Phase direkt nach der OP zu sprechen kommen?
Ja, ja.
Magst du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz schildern, wie das hier abläuft?
Also bei uns ist es so, dass es bereits unmittelbar nach der Operation, wenn die Patienten ausreichend wach sind, aber spätestens 6 Stunden nach der Operation, es bereits etwas zu trinken gibt. Wir beschränken das pro forma so auf 3/4 Liter Wasser ohne Kohlensäure. Ist eigentlich vollkommen unnötig, das zu beschränken, weil die meisten Patienten eh nicht mehr trinken.
Warum ohne Kohlensäure?
Na, weil Kohlensäure macht Gas im Dünndarm, in dem die Flüssigkeit ja dann reinkommt, kann Schmerzen verursachen. Weil der Magen ja nicht mehr da ist, wo man das mal so wegrülpsen kann, das funktioniert nicht mehr ganz so gut. Deswegen ohne Kohlensäure. Und am Folgetag, ab den frühen Morgenstunden, ist die Trinkmenge bereits freigegeben. Die ist nicht mehr limitiert auf 3/4 Liter. Man darf dann auch Tee und Kaffee trinken. Hinzu kommen dann Smoothies, Quarkspeisen, Joghurtspeisen, ein bisschen was Passiertes.
Schon am zweiten Tag?
Am ersten postoperativen Tag schon. Und am zweiten postoperativen Tag leiten wir dann schon die bariatrische Stufe 2 ein, so heißt das. Das kann dann schon Kartoffelstock sein, weichgekochtes, passiertes Gemüse, so ein Erbsenbrei, passiertes Fleisch auch. Das sind unsere Stufen. Und damit lassen wir die Patienten auch nach Hause mit einer entsprechenden Ernährungsberatung und der Empfehlung, bei dieser Abschlusskonsistenz idealerweise noch mal für ein paar Tage zu bleiben. Aber so nach 10, 14 Tagen sind diese Phasen, die ja auch gerne als flüssige oder weiche Phasen dann zusammengefasst werden, abgeschlossen. Und dann steht es eigentlich jedem Patienten zu, selber mal langsam auszutesten, was er vertragen kann und was nicht.
Also die Bockwurst gehört hier nicht dazu, Tarik. Kannst du dich noch erinnern, wie das bei dir war damals? Hattest du da Unterstützung irgendwie? Irgendjemand, der dir Leitplanken aufgezeigt hat, dir geholfen hat in dieser doch unklaren und unsicheren Phase nach der OP?
Also die richtig unsichere Phase, also mein Bruder Fares und ich, wir haben uns da vor der Operation überhaupt gar keine Gedanken gemacht, eigentlich. Wir haben nur, ich kann mich daran erinnern, der Anästhesist, der hat gesagt, also die Möglichkeit, dass das Risiko, dass bei euch etwas passiert, aufgrund des großen, hohen Gewichtes, ist nicht im Promillebereich, sondern im Prozentbereich. Und daraufhin hat der Fares ja nochmal eine Woche Auszeit genommen. Und aber die Bockwurst, die hat mir dann, die hat dafür gesorgt, dass ich die ersten 4 Wochen dann überhaupt gar nichts gegessen habe. Nichts, ich habe nur getrunken.
Und Hungergefühl?
Null.
Und das ist ja interessant zu hören, weil das ja tatsächlich eine der wesentlichen Faktoren ist, die nach der Operation zu beobachten ist. Das Hungergefühl ist deutlich reduziert, gerade in der Anfangsphase. Und das versuche ich zumindest meinen Patienten auch immer klarzumachen, dass das ja keine Quälerei ist, wenig oder gar nichts mal zu essen. Über das gar nicht essen sprechen wir nochmal. Aber das wenig Essen fällt nicht schwer, weil das Hungergefühl deutlich reduziert ist.
Also ganz spannender Einwand, also den ich jetzt mal als Laie so erwähnen kann. Ich habe nie Hunger, jetzt nicht. Ich war nach der Diät war ich auf unter 100 Kilo und dann war es aber so, dass mir Freunde und die Familie, also meine Mutter, die hat dann immer gesagt, das sieht schon ungesund aus, jetzt musst du wieder ein bisschen zunehmen. Und dann habe ich mich gezwungen, so ein bisschen auch Schokolade zu essen. Habe ich vorher nie gegessen, so Schokolade und so weiter. Und dann habe ich wieder zugenommen. Und jetzt gut, ich pendel mich jetzt so langsam ein, aber ich habe nie Hungergefühl. Meine Freundin ab und zu macht so eine Saftkur. Und wenn die dann sagt, machst du mit, sage ich, klar, gerne. Also es ist nur Bequemlichkeit, also für mich jetzt, wenn ich zunehme, weil ich kann Saftkur, könnte ich machen 2 Wochen, 3 Wochen, weil so richtig Hunger habe ich nie.
Ja, das schreiben wir uns ja auch immer auf die Fahnen, oder? Dass wir eben das Hungergefühl, ob man das jetzt Lust zu essen oder Appetit, also Hunger ist ja ein sehr breiter Begriff, dass wir das wieder in einen Bereich bringen, der für den Patienten oder die Patientin kontrollierbar ist. Weil wenn man jetzt von Adipositas als chronischer Erkrankung spricht und sich überlegt, welche Symptome diese Erkrankung denn haben könnte, dann wäre ein guter Symptomkandidat wäre im Hunger oder übersteigerter Appetit oder unkontrollierbarer Appetit. Und das wird durch diese Operation eben in einen kontrollierbareren Bereich gebracht. Also, und das ist ja aber auch das, was die Patienten unmittelbar nach der Operation erschrickt. Wenn wir dann am ersten postoperativen Tag vorbeigehen und sehen, dass da so ein kleines Schälchen Quarkspeise ist und da fehlen nur 2 Löffel, dann merkt man bei dem einen oder anderen Patienten richtig, dass die sich da jetzt gerade fragen, was habe ich denn da gemacht? War das jetzt eine kluge Idee? Ich kann jetzt also nach der Operation für den Rest meines Lebens nur noch 2 Löffel Joghurt essen. Das scheint mir ja keine gute Idee zu sein. Und da ist es ganz wichtig, den Patienten eben auch zu sagen, dass das natürlich unmittelbar postoperativ so ist. Und dass sich die Portionsgröße über die Zeit nach der Operation auch wieder anpasst. Wir haben ja selber Studien durchgeführt, wo wir so auf etwa 50% der Ursprungsportionsgröße nach einem Jahr kommen. Das ist ganz wichtig für die Patienten zu wissen, dass sie da auch wieder in einen Bereich kommen, der für sie selber, aber auch für die Gesellschaft deutlich akzeptabler ist.
Ja, ich glaube, wir müssen so ein bisschen differenzieren. Das, was Tarek gesagt hat, ist, dass er keinen Hunger mehr hat. Jetzt auch, Jahre nach dieser Operation, sehr wenig Hungergefühl verspürt. Und auf der anderen Seite diese jetzt von Marco geschilderte direkt postoperative Phase, also direkt nach der Operation, die ersten Tage, in der das Gewebe noch ein bisschen irritiert ist, in der vielleicht eine Schwellung an den Schleimhäuten vorliegt.
Angst ist häufig auch noch dabei.
Und Angst, auch irgendetwas kaputt zu machen im Bauch. Auch das führt sicherlich dazu, dass das Essverhalten radikal verändert wird. Also sprich, sehr, sehr wenig gegessen wird. Aber wenig essen oder gar nichts essen sogar, wie Tarek berichtet hat eben, das ist ja nicht der sinnvolle Weg. Das wollen wir ja auch gar nicht sehen. Wir brauchen ja Sprit, wir brauchen Nährstoffe, wir brauchen Lebensmittelzufuhr, um vor allem den gefürchteten Muskelabbau nach der Operation zu vermeiden, oder? Wie siehst du das?
Ja, ganz, ganz wichtig, eben weil man unmittelbar nach der Operation relativ wenig Nahrung zu sich nehmen kann, ist es besonders wichtig, eine kluge Auswahl dessen zu treffen, was man isst.
Ja.
Und deswegen ist die Schulung auch so wichtig und deswegen ist es auch wichtig, dass die Patienten über einen gewissen Grundstock an Wissen und Informationen verfügen, die sie durch diese schwierige Phase begleiten können. Weil das ist eine wichtige Phase. Die ist nämlich auch gefährlich, weil wir das ja auch gelegentlich erleben, dass Patienten beseelt von diesem plötzlichen Gewichtsverlust sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen, dass das möglicherweise auch problematisch sein könnte, wenig bis gar nichts nach der Operation zu essen, sondern selber so ein bisschen von diesem Gewichtsverlust euphorisiert davongetragen werden. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Phase. Und über die müssen wir heute natürlich auch sprechen.
Ja, dann lass mich dann noch mal konkreter werden. Was ist denn das Wichtige am Essen? Um was geht es? Was müssen die Patienten nach einer solchen Operation zu sich nehmen?
Flüssigkeit. Flüssigkeit ist extrem wichtig. Wir beobachten das oft nach den Operationen, dass Patienten berichten, dass sie einfach Mühe haben, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Warum das so ist, ist eine interessante Frage. Da kann man auch drüber spekulieren. Aber Fakt ist, dass viele unserer Patientinnen und Patienten über eine Trinkmenge von 1 Liter Wasser pro Tag nicht hinauskommen. Und da muss man gemeinsam Strategien entwickeln, wie man das auf eine Mindestmenge von 1,5 Litern oder, also man kann ja nicht zu wenig, man kann eigentlich nur zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen, wie man da Strategien entwickelt, um das im Alltag ordentlich abzudecken und nicht zu vergessen zu trinken.
Ja. An welche Strategien denkst du da?
Ja, ich denke, dass viele es einfach gewohnt sind, dann zu trinken, wenn sie generell Nahrung zu sich nehmen. Und da wir ja wissen, dass es nach der Operation deutlich reduziert ist, Nahrung zu sich zu nehmen, wir haben das gerade gehört, kein Hunger. Wenn man dann nichts mehr isst, dann trinkt man eben auch nichts mehr. Das heißt, man muss eigentlich dafür sorgen, dass man immer was zu trinken da hat. Also die Patienten, die uns schildern, dass sie im Büro eine Flasche Wasser stehen haben, dass sie im Rucksack oder in der Handtasche eine halbe Flasche Wasser dabei haben, die im Auto immer was zu trinken dabei haben, die diese Trinkbecher haben. Das sind die Patienten, die am besten damit zurechtkommen, die ein Schluck Wasser oder 2-3 Schlücke Wasser zum festen Bestandteil ihres Alltags machen, immer wieder. Genauso wie sich an die Nase fassen oder am Kopf kratzen.
Aber wie ist das eigentlich, Andi? Kann man das so sagen, so und so viel Prozent können 2 Esslöffel essen nach der Operation, so und so viel Prozent einen halben Teller essen, oder ist das total unterschiedlich? Und wovon ist das eigentlich abhängig, wie viel der Patient danach essen kann?
Ja, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Fakt ist natürlich, dass wir die Patienten nach der Operation ja nur einen sehr kurzen Zeitraum wirklich sehen. Nach 3 Tagen sind die ja wieder zu Hause. Und in dieser Zeit ist die Essmenge sehr gering. Das stimmt. Also wenige Löffel am ersten Tag, ein bisschen mehr am zweiten. Es wird hier ein bisschen probiert, da ein bisschen probiert. Da sind die, ja, fast so ein bisschen die angstvolle Rücksichtnahme auf die neue Anatomie. Das ist das, was bei allen eigentlich vorliegt. Das, ja, ich habe noch keinen gesehen, der sich dann mit großem Genuss größere Mengen von Essen gönnen wird. Das wird nicht passieren. Und danach gehen die Patienten ja erstmal nach Hause. Das heißt, am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, dass die Patienten, die frisch operiert sind, jetzt bläst uns hier gleich der Monsun alles vom Tisch.
So ist der Herbst, ne?
So ist der Herbst, ja. Es ist total wichtig, dass die Beratung gut ist. Die Patienten müssen vorher gut eingestellt sein, die müssen wissen, was auf sie zukommt, ungefähr zumindest, dass die Überraschung sich in Grenzen hält. Und dann gilt es ein bisschen auszuprobieren. Aber diese Phase, ganz ehrlich, kriegen wir persönlich natürlich nicht mit.
Also du hast ja, wenn ich da kurz einhaken darf, gerade gefragt, was eigentlich die Portionsgröße bestimmt. Was wir wissen ist, dass entgegen ursprünglicher Annahme, dass die Größe des kleinen Magens, also wenn wir beim Schlauchmagen oder beim Magenbypass, dass das die bestimmende Größe ist, dass das eigentlich nur eine untergeordnete Rolle spielt. Also dieser, wenn wir jetzt mal über den Magenbypass sprechen und davon ausgehen, dass dabei eine kleine Magentasche, ein Magenpouch kreiert wird, an die der Dünndarm angeschlossen wird, dann ist das Volumen dieses Pouches nicht die entscheidende Größe, die bestimmt, wie viel Nahrung man zu sich nehmen kann. Das wissen wir aus zahlreichen Studien, Röntgenaufnahmen mit Kontrastmitteln, die gezeigt haben, dass dieser kleine Magenpouch jegliche Speicherkapazität verliert und alles, was gegessen und getrunken wird, eigentlich nur extrem schnell durch diesen Pouch hindurch in den dahinter angeschlossenen Dünndarm gerät. Und wir wissen heute auch, dass dieser veränderte Nahrungsfluss, die Nahrungsgeschwindigkeit, die Zusammensetzung der Nahrung, die ja jetzt mehr oder weniger unverdaut in Dünndarmanteile gerät, der normalerweise keine unverdaute Nahrung sieht, dass das zu vereinzelten physiologischen Mechanismen führt, die dann eben dazu führen, dass die Patienten ein reduziertes Hungerempfinden haben und im Extremfall sogar so wie bei dir, dass sie sagen, ich habe gar keinen Hunger mehr. Also es ist nicht so, dass die Größe des Magenpouches darüber entscheidet, sondern hormonelle Mechanismen, die in Gang gesetzt werden, eine veränderte Zusammensetzung der mikrobiellen Besiedlung des Dünn- und Dickdarms, man spricht da vom Mikrobiom, der Gallensäure-Metabolismus spielt da eine wichtige Rolle. Also wir sind deutlich weiter als noch vor 25 Jahren, als du operiert worden bist, wo man tatsächlich geglaubt hat, man muss den Magen schön klein machen und dann auch noch ein bisschen was vom Dünndarm ausschalten und dann funktioniert das schon. Da wird jeder Gewicht abnehmen. Diese Phase haben wir, also jedenfalls diejenigen, die sich mit der aktuellen Literatur intensiv befassen, die haben diese Phase hinter sich gelassen und die wissen, dass das deutlich komplexer ist als ursprünglich angenommen. Also ein bisschen was wissen wir schon darüber, was jetzt dazu beiträgt, dass die Portionsgröße abnimmt.
Das stimmt. Die individuellen Unterschiede sind halt frappant. Also wir sehen hier natürlich Patienten, die kommen sehr, sehr gut und sehr schnell mit der neuen Situation zurecht. Und es gibt welche, die tun sich einfach schwerer. Das ist unterschiedlich und das ist auch vorher nicht zu antizipieren. Wir können nicht sagen, wer sich leichter tut und wer sich schwerer tut. Fakt allerdings ist, ich denke, da stimmst du mir zu, Marco, ist, dass wenn nach einigen Wochen, sagen wir 4, 6 Wochen, jede Nahrungsaufnahme mit Schmerzen, Unwohlsein oder Übelkeit bis hin zu Erbrechen einhergeht, dass wir spätestens dann hellhörig werden, weil dann offensichtlich irgendetwas nicht stimmt. Und selbst wenn wir die Patienten nicht geplant zu diesem Zeitpunkt nach der Operation wiedersehen, sollten die sich dann eben selbst melden, damit man die entsprechenden diagnostischen Schritte einleiten kann. Das ist total wichtig. Also grob gesagt, nach einigen Tagen der erwartbaren Umstellungsphase sollte eigentlich ein relativ entspanntes Essverhalten nachzuweisen sein. Wie war das denn bei dir, Tarek? Wie lange hat das denn gedauert, bis du, sagen wir mal, zumindest mit deinem Alltag einigermaßen zurechtgekommen bist?
Also ziemlich schnell, ne? Ich habe mich da aber auch so reingesteigert in ich habe mir eingebildet, ich konnte nur noch gesunde Sachen essen. Ne? Also ich habe sehr viel Obst und Gemüse gegessen und aber alles so püriert oder sehr lange gekaut. Also das funktionierte alles gut. Ich konnte aber auch gut trinken eigentlich. Also bei mir war es auch so, ich konnte jetzt nicht mehr als ein Glas trinken, aber der Vorteil war, nach einer Viertelstunde konnte ich schon wieder ein Glas trinken. Also das ging relativ zügig, sage ich jetzt mal.
Und das berichten eigentlich die meisten. Die kommen sehr schnell mit der neuen Situation zurecht. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, das, was für unsere Hörerinnen und Hörer, die eine Operation anstreben oder schon hatten, wichtig ist auch zu verstehen, was Nahrung bedeutet. Dass das eben nicht nur geschmacklich wichtig ist, sondern auch die Zusammensetzung der Nahrung ganz entscheidend für den Erfolg dieser Operation steht.
Und worauf sollte man da achten?
Naja, also ist ja schon so, dass Nahrung, wir nennen das, aus sogenannten Makronährstoffen besteht, also die drei großen Gruppen Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette. Aus diesen drei großen Gruppen besteht unsere Nahrung. Und alle drei Bestandteile sind total wichtig. Es ist ja nicht so, dass Fett böse ist. Wir brauchen Fett in unserer Nahrung für ganz bestimmte körpereigenen Prozesse. Das ist zweifelsohne so. Wir brauchen Kohlenhydrate, auch das ist außerhalb jeden Zweifels. Und wir brauchen Eiweiß. Eiweiß hat eine ganz besondere Rolle. Gerade nach der Operation Eiweiß benötigen wir, um Muskelmasse zu regenerieren, Muskelmasse möglicherweise aufzubauen. Und Muskelmasse wiederum ist wichtig, um die Fettverbrennung zu initiieren und zu unterhalten. Das heißt, wir benötigen sogenannte Energiepumpen, also Muskelzellen, um unseren Energiehaushalt aufrechtzuerhalten. Dazu benötigen wir Eiweiß, um Muskelmasse zu stabilisieren. Und das, was wir jetzt die ganze Zeit schon diskutieren, hinterher wenig Hunger, wenig Menge an Nahrung, die Patienten sich zuführen, bedeutet natürlich auch, dass die Gefahr besteht, dass zu wenig Eiweiß zugeführt wird. Und das ist ein wichtiger Makronährstoff, ein wichtiger Bestandteil der Nahrung, auf den wir insbesondere eben Wert legen. Und das muss in ausreichender Menge zugeführt werden.
Was ist denn eine ausreichende Menge und wie stelle ich das denn sicher? Also es gibt ja, ich nehme an, die normalen Eiweißquellen und wenn das nicht reicht, muss man sich halt helfen. Ja, also wie viel Gramm Eiweiß am Tag brauche ich denn?
Ja, hängt ja ein bisschen ab, immer vom Gesamtkörpergewicht und auch dem Körperbau. Es gibt ja so ganz grobe Richtlinien, dass man so 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollte, aber
man sollte postbariatrisch, jetzt, nicht ja, jeder, sondern...
Doch, jeder.
Postbariatrisch heißt?
Entschuldigung, nach einer bariatrischen Operation.
Also nach.
Ja.
Sagen wir mal so, nach einer Operation ist es grundsätzlich schwierig, die eigentlich ausreichenden Nahrungsbestandteile zuzuführen. Aber eine grobe Richtlinie sind 60 bis 80 Gramm Eiweiß pro Tag, die jeder zu sich führen sollte. Jetzt kann man natürlich überlegen, was sind denn 80 Gramm Eiweiß?
Ganz genau, ja.
Das ist eine schwierige Sache. Da muss man anfangen, hier die kleinen Inhaltsangaben auf den Supermarkt-Nahrungsmitteln zu studieren. Da wird jeder sehr schnell realisieren, dass die Essmenge absolut gesehen relativ groß sein muss, um 80 Gramm Eiweiß zuzuführen. Deshalb bietet sich in so einer Situation zweifelsohne an, auch zum Beispiel Eiweißpulver verschiedener Geschmacksrichtungen zuzuführen. Die gibt es mittlerweile ja auch vegan und in allen möglichen Zusammensetzungen, sodass eben auch mit geringen Essmengen, quantitativ, also rein mengenbezogen, die qualitative Nahrung, also die Inhaltsstoffe, alle abgedeckt werden.
Es gibt ja gute Fette und schlechte Fette, spricht man immer. Gibt es auch gute Eiweiße und schlechte Eiweiße?
Also wir haben sowas wie gute Eiweiße natürlich auch. Es gibt ja diese sogenannten essentiellen Aminosäuren. Das sind diese Aminosäuren, die der Körper nicht vermag, selbst herzustellen. Die sollten wir zuführen. Generell kann man, um die Sache nicht zu kompliziert zu machen, sagen, dass die üblichen Supplementationen, also die Nahrungsergänzungsmittel auf Basis Eiweiß, an sich so zusammengesetzt sind, dass sie ein umfassendes Spektrum der notwendigen Eiweiße abdeckt. Insofern, gute Eiweiße, schlechte Eiweiße, das sehe ich in diesem Zusammenhang eigentlich nicht. Schön ist es natürlich, wenn man eine gute und gemischte Kost zu sich führen kann. Also dazu gehören Eiweiße aus Fischprodukten. Auch Fleisch ist natürlich möglich, wer das gerne mag. Nüsse, Gemüse hat teilweise auch Eiweiße. Es bedarf ein wenig der Auseinandersetzung mit Ernährung.
Also wenn man jetzt als Patient nach einer bariatrischen Operation bei den unterschiedlich häufigen Mahlzeiten darauf achtet, eher eiweißreiche Produkte zu sich zu nehmen, Fischprodukte, Quarkprodukte, Hüttenkäse, so ein klassisches Produkt, Milchprodukte und dann noch einen Tag, ein Shake pro Tag sich selber macht von diesem Eiweißpulver, Whey-Protein oder sowas, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite.
Ja, schau, so ein Shake hat ja in der Regel, wenn man den in der Menge anrührt, wie das in der Packungsbeilage empfohlen wird, in der Regel 25 bis 35 Gramm Eiweiß. Damit ist ja die Hälfte der Tagesdosierung eigentlich schon abgedeckt. Das mag nur nicht jeder. Es gibt viele Leute, die finden das ziemlich abstoßend, so einen Eiweißshake zu trinken. Ja, möglicherweise muss man das dann nicht als Shake, sondern kann das auch in den Hüttenkäse, in den Joghurt, in den Quark rühren, was auch immer. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Entscheidend ist am Ende tatsächlich das, was rauskommt, nämlich dass die Eiweißmenge ausreichend eingenommen wird.
Kann man auch zu viel Eiweiß zu sich nehmen?
Das geht auch, aber das sind dann so hohe Mengen, die unsere Patienten nach bariatrische Operation sicherlich nicht einnehmen werden. Aber ein anderes Thema finde ich noch fast ein bisschen wichtiger, das sind die Vitamine, nämlich die sogenannten Mikronährstoffe, also Vitamine und Spurenelemente. Wie sieht es da aus?
Da würde ich ganz kurz bei den Makronährstoffen bleiben, sei mir nicht böse, aber ganz kurz zu Kohlenhydraten, weil Kohlenhydrate deswegen wichtig sind, weil sie häufig von den Patienten mit der sogenannten Dumping-Symptomatik assoziiert werden. Und es gibt ja kurzkettige und langkettige Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind ja nicht gleich Kohlenhydrate. Warum ist es denn so, dass langkettige Kohlenhydrate eher weniger Dumping machen als kurzkettige?
Dumping?
Kurze Zwischenfrage von Tarek. Dumping bezeichnen wir als ein Phänomen, das Patienten vor allen Dingen nach Magen-Bypass-Operation beschreiben, dass sie etwa 20, 30 Minuten nach dem Genuss von Kohlenhydraten, insbesondere eben kurzkettigen Kohlenhydraten, wie sie in Süßigkeiten häufig zu finden sind oder in manchen Obstsorten auch, Symptome entwickeln wie Herzrasen, Schwitzen, nasse Hände. Das bezeichnen wir Mediziner als vegetative Begleitsymptome und die sind Anzeichen für einen Unterzucker. Und zwar ist der Mechanismus so, dass durch die kurzkettigen Kohlenhydrate, und jetzt ganz der Professor beantwortet selber die Frage, die er gerade gestellt hat.
das ist nichts Neues, liebe Hörerinnen.
Ja, das ist eine meiner Lieblingswendungen. Also kurzkettige Kohlenhydrate werden einfach schneller aufgespalten und gelangen schneller ins Blut. Und je schneller sie ins Blut gelangen, desto stärker führen sie auch zu einer Insulinfreisetzung. Und Insulin sorgt wieder dafür, dass der Blutzuckerspiegel absinkt. Und wenn der Blutzuckerspiegel zu stark absinkt, dann entsteht sowas wie Unterzucker. Und das sind dann eben die Symptome, die die Patienten merken. Und das ist eben nach einer Magen-Bypass-Operation verstärkt der Fall. Und deswegen ist es eben wichtig, dass
Kohlenhydrate zugeführt werden, aber idealerweise eben in langkettiger Form, das heißt die etwas länger verdaulichen, so wie sie in Vollkornprodukten beispielsweise hergestellt sind. Und deswegen Müsli ist nicht gleich Müsli. Haferflocken ist da die richtige Wahl. Und wer sich dafür genauer interessiert, der müsste mal den Begriff glykämischer Index googeln, weil das ist eine Zahl, die einen anzeigt, wie schnell ein Nahrungsprodukt zur Insulinfreisetzung und damit auch zum potenziellen Unterzucker führen kann.
Also ja, kurz mal zusammengefasst, nur eine ganz kurze Zwischenzusammenfassung. Eiweiße sind sehr wichtig, vorzugsweise gesunde, gute Eiweiße. Gegrillter Fisch ist immer eine Option wahrscheinlich. Und Kohlenhydrate, Haferflocken sind besser als Süßigkeiten. Kann man das so sagen?
Das ist genau richtig.
Und wie Marco schon gesagt hat, Müsli ist nicht gleich Müsli. So würde ich auch noch mal in diesem Zusammenhang sagen wollen, Dumping ist nicht gleich Dumping.
Das ist richtig.
Viele Patienten kommen ja in unsere Sprechstunden und sagen, ich habe Dumping. Ich komme nicht zurecht. Es ist egal, was ich esse, ich habe Dumping. Dumping ist ja klar definiert. Wir definieren das ja über den Fachbegriff. Jetzt die geneigten Hörer können das gerne nachgucken. Das ist der hyperinsulinäme Hypoglykämismus oder die Hypoglykämie. Das bedeutet, wir brauchen einen Unterzucker und wir brauchen zu viel Insulin. Das muss man messen. Es ist wichtig, dass wir klar darüber sprechen, dass ein Dumping nur dann vorliegt, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Und in der Regel lassen sich die allermeisten Fälle von Dumping über eine vernünftige Ernährungsweise behandeln. Das muss man schon mal sagen. Das Gefühl der Übelkeit und der Schmerzen nach einer Operation bedeutet nicht automatisch, dass es tatsächlich ein Dumping ist. Das kann auch eine andere Ursache sein. Also ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff des Dumping. Der ist klar definiert. Und bevor wir den als Diagnose anwenden, sollten wir ihn auch diagnostizieren.
Also wird inflationär verwendet, dieser
ja,
Begriff.
Ja, das würde ich sagen. Er wird insbesondere auch in den Chatgruppen, auch im Netz, deutlich inflationär benutzt. Das ist so.
Okay, Vitamine hattest du angesprochen. Vitamine als sehr wichtig schon herausgestellt. Also ich weiß, nach meiner Operation, ungefähr 10 Jahre nach meiner Operation, ich zu meinem Hausarzt gelaufen und der sagte, hör mal, wenn du einen Bypass hast, sollen wir mal gucken nach Vitamin B12? Da habe ich gesagt, wieso?
zehn Jahre nach Operation.
Ja, 10 Jahre nach der Operation. Ich nehme Multivitamin-Brausetabletten und da sagt er, ja, aber Vitamin B12, da kommt gleich die Frage von mir, warum ist das so? Kannst du so nicht verwerten über diese Brausetablette. Und dann haben wir mal geguckt nach Vitamin B12 und die Folge war, dass ich seitdem alle 3 Monate gehe ich zu meinem Hausarzt und bekomme 3-mal in jeweils einer Woche Abstand eine Spritze. Je nachdem, wenn die schnell gespritzt wird, tut die weh. Vielleicht. Warum das so ist, weiß ich auch nicht, aber da ist Folsäure und B12. Das wird mir dann gespritzt.
Jo, das ist eine der Empfehlungen, zweifelsohne, Vitamin B12.
Guter Hausarzt, muss man sagen.
War es richtig? Ja. 10 Jahre ist, sagen wir mal, lange Strecke.
Ja, es war natürlich nach einem Hausarztwechsel, ist richtig, oder?
Ja, genau.
Vitamin B12, das weiß der ein oder andere sicherlich, der zuhört, ist wichtig für zum einen Blutbildung, also spielt in der Blutkörperbildung eine Rolle. Und es ist wichtig für die Nerven, so ganz allgemein gesprochen. Das heißt, ein Mangel kann Nervenprobleme entstehen lassen und Blutbildprobleme. Um Vitamin B12 im Körper aufzunehmen, brauchen wir einen zusätzlichen Faktor, wie so Pferd und Sattel. Dieser Faktor wird im Magen gebildet und wenn die Nahrungsprodukte da eben einfach keinen Kontakt mehr haben, auch anatomisch nicht mehr, wird eben auch Vitamin B12 nicht aufgenommen. Wir nennen das Resorption. Also die Resorption, die Aufnahme dieses Mikronährstoffes bleibt unterbunden und dann kann über Jahre hinweg ein Mangel entstehen. Glücklicherweise sind unsere Vitamin B12-Speicher, die wir so im Körper haben, für viele, viele, viele Monate nach einer Operation, selbst ohne Substitution, gefüllt.
Substitution heißt?
Zuführen von außen, okay. Sodass da nicht gleich Mangelerscheinungen auftreten. Aber wenn Mangelerscheinungen auftreten, ist das Kind häufig schon in den Brunnen gefallen. Das muss man für alle Vitaminmangelbedingten Erkrankungen so sagen. Deshalb ist die sogenannte Prophylaxe, also das vorherige Supplementieren, also die Zufuhr von Mikronährstoffen nach der Operation, auch wenn man keine Probleme hat, keine Schmerzen, keine sonstigen Symptome, das stetige Zuführen von Vitaminen und Spurenelementen sinnvoll und wichtig, um mögliche schwer zu behandelnde Erkrankungen zu vermeiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Interessant in dem Zusammenhang, ohne jetzt hier zu viel zu monologisieren, aber interessant ist, dass viele Patienten schon vor einer Operation, also viele Adipositas-Patienten vor der Operation Vitaminmangelerscheinungen haben, beziehungsweise messbare Vitaminmangelzustände. Gerade auch Vitamin D, das ist ja so ein wichtiges Vitamin, das im Knochenstoffwechsel eine Rolle spielt. Da sehen wir ja, wenn wir da unsere Patientenzahlen durchforsten, schwerere Vitamin-D-Mangelzustände vor einer Operation. Also ganz normal aus dem prallen Leben gegriffen, von 25%. Das heißt, jeder Vierte hat einen schwerwiegenden Vitamin-D-Mangel. Und wenn man das so ein bisschen leichter sieht, also ein bisschen Vitamin-D-Mangel, dann sind das fast 80% unserer Patienten, die übergewichtig sind, die trotzdem einen Mangel haben. Das ist ein sehr interessanter Befund, finde ich.
Vitamin D kommt ja nicht nur über die Ernährung, sondern auch über die Sonnenexposition. Ist dann auch immer schwierig, dann nordeuropäische Länder mit südeuropäischen Ländern beispielsweise zu vergleichen, weil die Sonntage einfach unterschiedlich sind. Aber sicherlich auch Hinweis darauf, dass viele unserer Patienten in den Alltagsaktivitäten im Vergleich zur normalgewichtigen Bevölkerungsgruppe reduziert sind und auch allein deswegen weniger Sonnenexposition haben. Das spielt da sicher auch noch eine Rolle. Also Vitamin D wird nicht nur ausschließlich über die Nahrung zugeführt, sondern gibt es auch noch andere Mechanismen. Das nur als Ergänzung noch zu dem von dir Gesagten. Jetzt können wir ja schlecht die komplette Vitamin B-Komplexgruppe durchgehen und alle Vitamine da besprechen. Vitamin B12 und Vitamin D sind extrem wichtig. Andere Vitamine, die wir in dem Zusammenhang noch erwähnen sollten?
Also es gibt ja noch ein paar andere Vitamin B, die hast du schon erwähnt, so aus der Vitamin B1 bis B6 Reihe. Spurenelemente sind von einer gewissen Wichtigkeit, Zink, Selen, Tarik hat schon erwähnt, die Folsäure, die in dem Zusammenhang auch eine Wichtigkeit hat.
Wofür ist Zink wichtig? Ich kenne das noch hier, Hühnersuppe, und wenn ich erkältet bin, nehme ich Zinktabletten.
Ja, Zink ist ein immunmodulatorischer Mikronährstoff, so nennen wir das. Das bedeutet, er ist in einer gewissen Art und Weise dafür zuständig, auch das Immunsystem zu stärken. Und auch hier ein ganz witziger Zusammenhang, Leute, die, und das sehen wir ja immer wieder, nach der Operation Probleme mit Haarausfall haben, haben überdurchschnittlich häufig schon vor der bariatrischen Operation einen Zinkmangel. Nur wird das nie diagnostiziert.
Also wäre das eine gute Prophylaxe zur Vermeidung von Haarausfall, der ja klassischerweise nach 3 bis 6 Monaten nach einer Operation eintritt, Zink zu supplementieren?
Ja, die Daten gibt es natürlich nicht. Das ist einfach eine Beobachtung, die publiziert ist, dass Leute, die Haarausfall haben, vorher schon Zinkmangel hatten. Bedeutet aber wiederum nicht, dass die Zinksubstitution, also das Einnehmen von Zinktabletten vor einer Operation schon als Prophylaxe, hinterher den Haarverlust vermeidet. So einfach ist das Geschäft leider dann doch nicht.
Aber der Hausarzt, der verschreibt Zink bei kreisrundem Haarausfall. Also da verschreibt er so Zinktabletten.
Gut.
Ist das der gleiche, der den Vitamin B12-Spiegel nach 10 Jahren misst? Oder?
Ja, also der Alte hat es ja nicht gemessen. Also das war ja wirklich nach dem Wechsel. Aber, ja,
Gott sei Dank.
Genau, aber kreisrunder Haarausfall. Ich habe einen Freund, der hat diese Diagnose bekommen und der hat Zinktabletten bekommen. Vielleicht.
Und hat es geholfen?
Letztendlich ist er danach in die Türkei geflogen und hat sich da die Haare implantieren lassen. Deswegen kann ich das nicht mehr so prüfen.
Die sind bestimmt besser angewachsen, weil er Zink genommen hat.
Ja.
Bleiben wir mal ganz kurz noch beim Haarausfall. Der kreisrunde Haarausfall, der hängt ja jetzt in der Regel nicht mit der bariatrischen Operation zusammen. Ist eher ein immunologisches Phänomen, soweit ich das als interessierter Laie weiß. Da sind die Spezialisten die Dermatologen. Aber Haarausfall ist natürlich ein Problem. Das ist so als Trost für diejenigen, die Haarausfall erleiden müssen. Es ist reversibel, das heißt, die Haarwurzeln leben noch, die Haare sollten eigentlich nachwachsen.
Es ist ja sogar so, dass wenn man sich die Haare anschaut unter dem Mikroskop und sich ein bisschen ausreißt, dann gibt es ja verschiedene Lebensphasen eines Haares und die im Rahmen einer Phase nach der Operation ausfallen, sind die sowieso ausfallen würden, weil sie nicht mehr wachsen. Die fallen dann halt nur dummerweise alle auf einmal aus, was für die Betroffenen sehr eindrucksvoll und unter Umständen auch belastend ist, aber ist genau wie du sagst, zeitlich limitiert und die wachsen auch wieder nach.
Aber ich glaube, wir können sicher zusammenfassen, jetzt zu den sogenannten Mikronährstoffen, zu denen Vitamine gehören, dass die lebenslange Einnahme und das regelmäßige Überprüfen der Einnahme wichtig ist, um Begleiterkrankungen bzw. Folgeerscheinungen von Mangelzuständen zu vermeiden. Das ist total wichtig.
Und auch selbstverständlich und sein sollte in jedem Adipositaszentrum und auch Kennzeichen von einem guten Adipositaszentrum ist, dass diese Dinge in der postoperativen Nachsorge abgebildet werden und selbstverständlich und vom Patienten auch eingefordert werden. Mhm. Letzter Punkt noch, Elektrolyte finde ich noch wichtig, insbesondere Calcium und Eisen. 85% der Patientinnen, die wir operieren, sind weiblich. Und vor der Menopause ist Eisen ganz wichtig, weil solange die Menstruationsblutung noch da ist und man einen Eisenmangel hat, kann das relevant sein. Also auch Eisen muss regelmäßig überprüft werden. Und nach der Menopause, wenn das Risiko aufgrund hormoneller Umstellung der Osteoporose droht und man dann aufgrund der anatomischen Rekonstruktion vermindert Kalzium aufnimmt, ist auch ein ganz wichtiger Stoff, der berücksichtigt werden muss und dann eben auch zusätzlich zugeführt und regelmäßig kontrolliert werden muss. Also Eisen, Kalzium möchte ich in dem Zusammenhang auch nochmal speziell erwähnen. Generell in diesem Zusammenhang auch gerne nochmal in unseren Shownotes zeigen wir dann ist da sicher ein Link aufgeführt zu unserer Homepage adipositas-zuerich.ch, wo wir ausführlich den Supplementationsbedarf an den eben genannten Stoffen, Vitaminen, Mikronährstoffen und Elektrolyten aufführen mit konkreten Dosisangaben und Abständen, auch als Orientierung für die Patienten, aber eben auch für Hausärzte oder Allgemeinmediziner, die mit dieser Patientengruppe bisher nur wenig Kontakt hatten.
Eigentlich ein schönes Schlusswort. Hätte ich da nicht noch die eine Frage, die mich seit Jahren oder Jahrzehnten beschäftigt und die ich unbedingt stellen wollte, hat nur indirekt was mit der Ernährung zu tun, aber schon mit der Ernährung. Und zwar, je nachdem, in welchen Restaurants ich essen gehe, mit meiner Freundin, mit meiner Lebensgefährtin zum Beispiel, es gibt bestimmte Restaurants, wenn ich da aufgegessen habe, holt sie schon Taschentücher raus, weil meine Nase fängt dann immer an zu laufen. Haben das viele Patienten? Oder Fares hatte das auch, das weiß ich. Fares hatte auch Nasenlaufen, wenn er viel gegessen hat.
Also für mich ist das eine komplett neue Information, aber ich bin neugierig auf die Zuschriften von euch an den Geräten, weil das kenne ich persönlich so nicht.
Okay, total spannend. Also wenn ihr das auch habt, Nase laufen, wenn ihr mal etwas zu viel gegessen habt, dann bitte schreibt das hier unten in die Kommentare. Das würde mich brennend interessieren, weil zum Beispiel Roberta, die ja auch eine Selbsthilfegruppe leitet, oder mehrere sogar, die sagt, sie hört das auch öfters. Nase laufen nach dem Eingriff.
Dann versuchen wir uns mal kundig zu machen, Marco.
Ja, ich muss sagen, da erwischst du mich auch auf dem falschen Fuß.
Spannend.
Das habe ich auch in dem Zusammenhang nicht oft gehört.
Okay. Wir werden das auflösen und wir werden in einer der nächsten Folgen auf das Thema Nasenlaufen nochmal eingehen. Das verspreche ich euch. Wenn euch diese Folge und andere Folgen gefallen haben, wären wir dankbar, wenn ihr diesen Podcast abonniert und eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlasst. Das macht diesen Podcast der breiteren Masse zugänglich. Und was bleibt noch zu sagen?
Ja, dann einen schönen Tag, einen schönen Abend für euch an den Geräten.
Wir bedanken uns fürs Zuhören, für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
Ade.